Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 20. Dezember 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, der 20. Dezember 2024, der wird in die Geschichte eingehen als ein absolut schwarzer Tag. Das ist der Tag, wo unsere Regierung sich einem fremden Richter, Fürst, König, Kaiser, Papst unterworfen hat. Das ist wirklich eine Schande über uns herbeigebrochen. Dominik, was sind deine Leute?
Ja, es war ein anstrengender Tag, vor allem für das EDA, für uns Journalisten ist es gegangen. Wir sind uns das ein bisschen gewöhnt. Der Bundesrat musste früher noch die Sitzung anfangen, weil man abgemacht hat, am 9. tut man Ursula von der Leyen telefonieren und dann kann sie ins Flug steigen. Dann ist sie auf Bern geflogen. Dann hat man den Händedruck gemacht, gesagt, jawohl, wir tun jetzt offiziell die Verhandlungen als beendet erklären. Der Bundesrat nimmt Kenntnis vom Verhandlungsergebnis, tut aber das Verhandlungsergebnis nicht online stellen. Und wie ich wirklich aus sehr guten Quellen weiss, hat er selber auch nicht gesehen. Er hat den Text gar nie gesehen von diesen Verträgen. Er hat nur eine Zusammenfassung vom Unterhändler Patrick Franzen angeschaut. Man hat recht lang offenbar diskutiert im Bundesrat, so lange, dass eben Viola am Herd nervös worden ist, weil sie das Telefon versprochen hat. Da hockst du ja wie auf Nadel irgendwie. Gut, und dann ist es losgegangen am 14:15. In der EU gibt es das, glaube ich, noch jemanden, aber für unsere politische Kultur ein skandalöser Vorgang. Wir sind bestellt worden im Bernerhof. Es hat einfach zwei Statements gegeben. Zuerst von der Viola Amherd, dann von der Ursula von der Leyen. 10 Minuten später sind wir wieder auf der Straße gestanden. Und es ist alles gut. Also es ist nichts mit schwarzen Tag. Markus, du liest komplett falsch. Das Absurde ist nur eins. Es hat ziemlich viel Absurdes gehabt in dem Votum von der Ursula von der Leyen. Aber sie hat vor allem gesagt, die EU sei Innovationsweltmeister. Und jetzt wird es noch besser mit der Schweiz, oder? Vor kurzem hat sie noch den Draghi-Bericht verkündet, wo genau das Gegenteil drinsteht. Es ist einfach, weißt du, da dreht es mir einem fast den Magen um. Dann sind wir zurück ins Büro. Dann sind wir gerufen worden als Medienkonferenz vom Europaausschuss. Viola Amherd hat sich verdünnisiert, oder? Und dort ist dann weitergegangen.
Ich würde sagen, wir tun zuerst einmal kurz den kurzen, absolut groteske Auftritt von diesen zwei Frauen ein bisschen beschreiben. Also beschrieben hast du es schon, aber vielleicht mal einordnen. Also einfach, da muss man immer wiederholen. Ursula von der Leyen war eine Politikerin in Deutschland ohne jeden Erfolg. Sie hat die Bundeswehr ruiniert. Da gibt es noch viele andere Vorgänger und Vorgängerinnen, die auch verantwortlich sind, aber sie gilt als eine der unfähigsten, inkompetentesten, glücklosesten, unbeliebtesten, sogar korrupteste, also es ist grosse Vorwürfe gemacht worden, ihre Verteidigungsministerin von der Bundesrepublik. Und wie man sie in Deutschland nicht mehr können brauchen, hat man sie auf Brüssel bestellt. Sie hat vor allem Glück gehabt, wie sie aufgewachsen ist, zweisprachig. Sie kann Französisch, das ist mal wichtig, da haben die Franzosen Freude gehabt. Aber es ist meiner Meinung nach schon ein unglaublicher Vorgang, dass so über die Unfähiges, ungewählt vom Demokraten, also nicht demokratisch gross legitimiert, das Europäische Parlament, hat einen Deal müssen einfach durchwinken, wo die Staatschefs untereinander geführt haben. Und sie steht also neben Viola Amherd, immerhin Bundespräsidentin von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, absolut demokratisch legitimiert, ist gewählt worden von unserem Parlament, so wie sie in der Verfassung vorgesehen ist. Und die ungewählte Funktionärin lässt sich da wie eine Königin oder wie eine Kaiserin feiern. Und wir und unsere Regierung macht alles zum deren Höfeln. Ich meine, ich muss einfach sagen, es dreht einem, du hast es ja gesagt, der Magen um. Haben wir das nötig? Sind wir so ein Land geworden? Sind wir so ein Land geworden, wo der Kaiser und die Königin einfach nachreucht? Was ist los?
Ja, es ist schon ein bisschen bemühend gewesen, muss sagen. Ich habe ein bisschen zwischen den Zielen probiert zu lesen, wobei nein, jetzt, ich habe einfach Notizen gemacht, eben, das mit dem Innovationsweltmeister habe ich schon gesagt. Interessant ist gewesen, dass sie nie von bilateralen oder bilateralem Weg geredet hat, im Unterschied zu Viola Amherd. Sie hat sogar gesagt, das sei ein historischer Tag, und man tue eine neue Beziehung tue ich mir sozusagen gründen. Und wenn mich das angesichts von geopolitischen Spannungen, globalen Herausforderungen, die Winde des Wettbewerbs wehen schärfer, da kommt man dann zur Schweiz, man hat die Zusammenarbeit auf ein neues Niveau gehoben, ja, wo jetzt der EuGH darf entscheiden, oder? Also, entscheide ja nicht, nur auslecken. Aber, und sie hat aber nochmal betont, das ist interessant, gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle und uneingeschränkten Zugang zum Binnenmarkt. Das stimmt natürlich auch nicht. Wir haben nicht uneingeschränkten Zugang zum Binnenmarkt. Das sind nur die im Anhang zum MRA erwähnten 20 Branchen, darunter die Spielwaren. Sehr wichtig, Spielwaren. Sie hat dann noch betont, gleiche Studiengebühren überall, oder? Also das Parlament, Schweizerisch, hat ja gerade beschlossen, dass eigentlich Ausländer sollten mehr zahlen. Und das müssen wir jetzt halt wieder zurücknehmen. Das ist dann, so ein bisschen, ich habe schon mal erwähnt.
Universität.
Schmeckt schon wieder ein bisschen.
Die Universität Bukarest ist auch eine gute Universität. Und das ist schon richtig, dass wir für die ETH Zürich, die unter den Top 10 ist von der Welt, nicht mehr dürfen verlangen als Bukarest oder Budapest oder was haben wir denn noch? Warschau oder auch, was soll man sagen? Greifswald. Ja, das ist jetzt ein bisschen gemein. Greifswald ist, glaube ich, nicht so schlecht. Gut. Nein, aber es ist ein peinlicher Vorgang. Du weisst noch ein bisschen mehr. Es hat nämlich auch noch im Bundesrat ein Gestunk gegeben, weil Viola Amherd hat das Verroden wollen mit ihren allein auftreten. Und das ist eigentlich nicht richtig gegangen, weil ja im Prinzip zuständig für das Dossier ist der Ignazio Cassis. Und die Leute, die die Schweizer Verfassung gut kennen, wissen, der Bundesrat ist eine Kollektivregierung. Und es ist einfach nicht in Ordnung, dass die Viola Amherd als Bundespräsidentin hier eine besondere Rolle spielen soll. Ist einfach nicht vorgesehen in unserer Verfassung. Jetzt kann man sagen, gut, ändern wir doch die Verfassung und tun uns auch so eine Kommissionspräsidentin zu wie die EU. Aber du weißt da noch mehr Einzelheiten.
Ja, es ist ein Gerücht, einfach, das rumgeht hier in Bern, oder, dass Viola Amherd das unbedingt hätte wollen. Und Ignazio Cassis hat gesagt, ja, aber das ist Außenpolitik, ist meine Sache, oder? Sehr zu Recht natürlich. Und dann hat offenbar Ursula von der Leyen gesagt, dass das richtige Niveau für sie als Präsidentin sei natürlich, wenn die Bundespräsidentin dort stöche. Und das hat den grossen Vorteil, wie ich vorhin erwähnt habe, dass die Viola Amherd nicht an die Medienkonferenz hätte müssen, die immer noch läuft, also wo jetzt dann über anderthalb Stunden am Laufen ist und wo auch sicher sehr schwierig für sie gewesen wäre, weil sie das Dossier nicht so gut kennt.
Genau, und jetzt gehen wir zur zweiten Medienkonferenz, wo eine echte Medienkonferenz war, weil es nämlich innerschweizerisch war und da haben wir immer noch Demokratie, was in Brüssel, ja, Pressefreiheit ist auch nicht etwas, was in Brüssel wahnsinnig hochgehalten wird. Nein, Dominik, was ist da passiert?
Ja, meine Notizen sind irgendwie 8 Seiten lang. Ich muss schauen, dass ich das richtig zusammenbringe. Aber es sind 3 Bundesräte auftreten, also der ganze Europaausschuss, die Leitung von dem hat Ignazio Cassis, dann ist der Guy Parmelin gekommen und dann noch der Beat Jans. Und alle 3 haben betont, eben, man hätte Ziel erreicht vom Mandat. Wenn du dann genau angehört hast, ja, dann stimmt's halt einfach nicht. Nehmen wir das Beispiel, oder der Bundesrat hat gesagt, man will die Schutzklausel konkretisieren. Heute steht ja nur, du mich nicht behaften auf die Wörter, aber so irgendwie bei schwerwiegenden Verwerfungen und Problemen irgendwie so. Und der Bundesrat hat wollen, dass man das irgendwie definiert. Weißt du, irgendwie Anstieg von der Arbeitslosigkeit um so viel Prozent oder irgendwie ein Konjunkturabsturz oder irgendwie so. Das ist nichts. Also, es ist, der Philipp Burkhardt von SRF hat festgehalten, also nicht ich, der Text, das ist ja genau gleich, oder wo jetzt drin ist. Das Einzige, was man erreicht hat, in Anführungs- und Schlusszeichen, ist ein Prozess hinten dran. Also, es ist nicht eine Konkretisierung, aber ein prozessuales Vorgehen, wenn man möchte, gerne eine Schutzklausel einführen.
Was hat denn der Bundesrat auf das gesagt, wo der Philipp Burkhardt vom Schweizer Radio und Fernsehen das gesagt hat? Hat das bestätigt oder was hat er gesagt?
Nein, er hat einfach gesagt, die Konkretisierung bestöche im neuen Prozess, was es gäbe. Was einfach, es ist ja ein Quatsch. Oder man hat, konkretisieren würde heissen, dass die jetzigen Wörter, die sehr abstrakt sind, mit Inhalt gefüllt werden. Und das ist wirklich Fakt, nicht der Fall.
Ja, vor allem mit messbaren Inhalten.
Genau.
Das ist das Entscheidende. Man kann natürlich immer sagen, schwerwiegend. Aber was ist schwerwiegend? Das ist ein qualitativer Begriff. Wir hätten natürlich einen quantitativen müssen haben, wo irgendwie heisst, eben irgendwie 3% Zuwanderung oder ich weiss nicht was, irgendetwas, eine Zahl hätte man müssen haben. Aber das ist klar, die EU will das auf keinen Fall, weil schwerwiegend, da kann man stundenlang philosophische Seminare halten, was das denn genau heisst.
Genau. Und bei dem Prozess, also es geht zuerst einen gemischten Ausschuss, von dort ging es dann ans Schiedsgericht dann gibt es einen komplizierten Prozess. Das ist nicht ganz klar geworden. Oder wir haben auch die Texte, die Inhalte. Wir können es nicht nachlesen irgendwo. Das ist ja, sondern wir haben sonst einfach Faktenblätter mit. Das ist ja immer, Faktenblätter sind PR-Blätter, oder? Da muss man immer aufpassen da im Bundeshaus. Aber es ist dann so, dass wir eigentlich können wir unilateral die Schutzklauseln dann machen, aber es gibt Sanktionen von der EU, die müssen selbstverständlich irgendwie angemessen und verhältnismäßig sein und so. Es hat ein Journalist, der Stefan Bühler, Aargauer Zeitung, hat dann gefragt, ja, was wäre denn das konkret und so. Und dann hat der Beat Jans gelächelt und gesagt, ja, das sei halt nicht das Niveau von Verhandlungen, wenn man konkret fragt. Oh. Und darum gibt es auf das...
Wo schon viel Erfahrung hat mit den Verhandlungen mit Riechen, die er genau. hatte als Präsident von Basel-Stadt.
Genau. Das zweite Beispiel, das ich auch unbedingt will, weil es für die Wirtschaft ganz ein wichtiger Punkt ist, man hat ja ins Mandat hineingeschrieben, man will unbedingt Zuwanderung ins Sozialsystem verhindern. Das trifft auch Kantone und Gemeinden, die dann Sozialhilfe zahlen müssen. Ist alles auch sehr, sehr vage, weil man hat eigentlich nichts anderes rausgeholt, als im Common Understanding steht. Und man hat ja das ins Mandat hineingeschrieben, weil man hat mehr rausholen. Common Understanding ist gestanden, dass bis zu 6 Monate Sozialhilfe angerechnet wird, an die 5 Jahre, die jemand aus der EU muss haben, um einen sogenannten Daueraufenthalt. Also dann kann die Person immer bleiben bei uns, egal wie viel Sozialhilfe sie dann bezieht. 5 Jahre muss sie eigentlich schaffen, abzüglich die 6 Monate, wo sie Sozialhilfe haben. Und eigentlich hat der Bundesrat doch gesagt, wir wollen überhaupt keine Sozialhilfe anrechnen an die 5 Jahre. Und das hat man auch nicht erreicht. Man hat es aber auch so dargestellt, als hätte man da gewonnen, alle Mandatspunkte sind erreicht. Es ist einfach, ich konnte es nicht im Text kontrollieren, aber es stimmt einfach nicht.
Gut, und das muss man jetzt einfach mal festhalten für alle unsere Zuhörer, dass sie das genau gehört haben. Wir haben heute ein Verhandlungsergebnis bekannt, müssen zur Kenntnis nehmen, wo kein Mensch außer die 7 Leute in der Bundesregierung und ein paar Landesregierung und ein paar Leute in der Verwaltung wissen, was überhaupt drin steht.
Die 7 auch nicht?
Nicht einmal die 7 wissen das.
Genau, also die haben nur eine Zusammenfassung gesehen.
Jetzt müsst ihr hören, das ist nicht so, dass der morgen oder übermorgen dann der Text kommt, dass man den könnte studieren. Nein, das geht Monate. So viel ich weiss, Frühling oder sogar vielleicht Sommer, bis wir überhaupt dürfen erfahren, was unsere gnädigen Herren von Bern ausgehandelt haben. Ihr müsst euch das einmal vorstellen. Jeder gute Schweizer Demokrat muss ich jetzt auf den Kopf stellen. Das hat es gar noch nie gegeben. Dass wir eine Regierung haben, die die Verträge aushandeln und will unterschreiben, wo sie uns, dem Souverän, nicht einmal sagt, was drinsteht. Das gibt es doch gar nicht. Das hat es das letzte Mal vor 1291 gegeben. Hört ganz gut zu, was da passiert ist. Das ist ein Skandal sondergleichen. Und dass ein Bundesrat so etwas zu verantworten hat, muss ich ja sagen, ich weiss nicht. Das ist schlimmer als EWR. Das ist schlimmer als was wir bisher alles erlebt haben, in den Verhandlungen mit der EU.
Noch ein weiteres Beispiel. Der Ignacio Cassis hat betont, es sei da nur ein Handelsvertrag. Und lustigerweise hat gerade bei der Antwort darauf hat dann der Beat Jans von dem institutionellen Rahmen geredet, oder? Und ich habe dann mir den kleinen Spass erlaubt, das haben es, glaube ich, nicht alle gemerkt. Ich habe gesagt, ich hätte noch eine Frage zum institutionellen Rahmen von diesen Handelsverträgen. Und zwar hat der Cassis gesagt, das Schiedsgericht, das eben so wahnsinnig wichtig ist, und wir sind überzeugt, das ist nur ein Fake-Schiedsgericht, das könne, das müsse nicht, das könne der Gerichtshof von der EU um eine Auslegung angehen. Und ich habe dann, einfach damit wir es zu Protokoll haben, ich habe dann den Cassis nochmal gefragt, ja, kann oder muss es, oder? Und er hat dann gesagt, wenn es relevant und notwendig ist, dann tue ich es eine Anfrage. Und da habe ich nochmal, ein zweites Mal nachgefragt, muss es denn oder kann es? Und er hat dann gesagt, es kann. Und der Patrick Franzen, der schräg vor mir gesessen ist, er hat genickt. Jetzt weiss ich einfach, das stimmt nicht. Im Text inne steht shall, oder? Also das Schiedsgericht shall ask. Der ECJ. Und Shell, also mein Englisch, dies ist besser, Markus, aber Shell heisst, sie müssen fragen um eine Auslegung und dann ist es klar, wer die Auslegung macht, der macht auch den Entscheid.
Absolut, sonst müsste ich Can stehen, also das ist ganz klar.
Sie können einfach nicht Englisch.
Mal, die können gut Englisch und deshalb sagen sie es ja nicht. Nein, nein, aber eben, ich glaube, man muss aufpassen, dass eben der Zuhörer nicht sich verwirren lässt. durch so wahnsinnig viele Details, die jetzt den Leuten gesagt wird. Oder? Der Bundesrat wird wahnsinnig über viele, viele Details reden und nie über den Kern von diesen Abkommen. Und der Kern von diesen Abkommen ist, du hast es vorher gesagt, der, wir haben eine Dynamisierung in allen diesen bilateralen Verträgen von der Rechtsübernahme. Das heisst, die EU macht Recht in Brüssel, übrigens von einem ganz grossen Teil ungewählte Funktionäre. Also auch die deutschen Bürger können fast nichts mehr sagen. Das müsst ihr mal wissen. Also es ist nicht so, dass nur die Schweizer entmachtet werden. Die Deutschen und die Franzosen sind schon lange entmachtet. Deshalb haben sie auch keine Regierung mehr. Weil nämlich die Leute langsam merken, was da abgeht. Sie können über ganz viele wichtige Sachen gar nicht mehr entscheiden. Weil irgendwelche weisen Bürokraten in Brüssel entscheidet, was richtig ist fürs Volk. Und wir schliessen jetzt uns dieser Demokratie oder dieser Pseudodemokratie an. Aber einfach noch eines, das ist ganz wichtig. Die Dynamisierung ist der Kern von dem Abkommen oder von diesen Abkommen. Und zweitens ist, wir können uns nicht wehren dagegen. Auch wenn sie jetzt immer behauptet, wir können uns wehren. Das Schiedsgericht ist ein Witz, weil der Europäische Gerichtshof hat das letzte Wort. Wenn der Europäische Gerichtshof das letzte Wort will haben, kommt das auch über. Lasst euch nicht täuschen, ob jetzt hier Shell steht oder Cairn steht oder was auch immer. Im gemischten Ausschuss oder auch im Schiedsgericht kann die EU immer verlangen, dass das Europäische Gerichtshof jetzt beizogen wird. Und dann ist es verbindlich, was der Gerichtshof sagt. Und etwas ganz Wichtiges, wo wir auch diese Woche, gell, Dominik, erfahren haben, wo nämlich der Präsident vom Eisenbahnerverband, also eine wichtige Gewerkschaft in der Schweiz, gesagt hat, und das ist lustigerweise ein Deutscher, und der hat gesagt, hört mal, der Gerichtshof ist noch viel extremer als die EU-Kommission. Die machen sowieso, was sie wollen. Wir wissen das aus Deutschland. Der Gerichtshof ist wahrscheinlich der stärkste Integrationsmotor, den die EU überhaupt
das
hat.
Das sagen sie auch.
Wo noch weniger ungewähltere Leute einen unglaublichen Einfluss haben.
Das sagen sie ja offen. Der Kuhn Lennertz hat das in Interviews gesagt. Sie sind der Motor von der Einigung. Ich bin schon der Meinung, oder? Meine, unsere Aufgabe als Journalist ist schon genau anzuschauen. Aber ich will noch ein bisschen den Fokus aufmachen, weil wir haben immer wieder gehört, heute, die geopolitische Lage ist so schlimm und darum müssen wir näher an die EU rutschen. Aber die Analyse ist komplett falsch und das sage nicht ich. Es ist heute in der Financial Times nicht bekannt als eurokritisches Blättchen, im Gegenteil. Ein Artikel erschienen mit dem Titel «Europe wrapped itself in a web of new rules. Can it reverse course?» Also Europa hat sich in ein Netz begeben von immer mehr Regulierung. Kann man das ändern? Und weiter unten, ich tue es jetzt direkt auf Deutsch übersetzen, steht dann in dem Artikel «Diplomaten und Offizielle in Brüssel haben Angst, dass der Elon Musk ein Rennen macht zu immer weniger Regulierung und dass Firmen in der EU deswegen immer mehr Regulierung, der Unterschied und der Rückstand bei der Wettbewerbsfähigkeit immer schlimmer wird, oder? Das ist doch die geopolitische Herausforderung, dass die EU immer mehr Regulierung erlässt und der Trend überall außerhalb von der EU in die ganz andere Richtung geht. Und wir kommen jetzt vorgesetzt, wir müssen genau bei denen mitmachen. Das ist genau der falsche Ort, um sich einhängen. Und zwar egal, wie gross das Gebiet ist. Es ist Pandora-Büchse, haben wir da auch schon gesagt. Aber es ist der Untergang von der Wettbewerbsfähigkeit von der Schweizer Wirtschaft.
Was die Financial Times eben wirklich auch gut herausstreicht, und das ist eben wirklich etwas, was man auch wieder unseren Hörern ganz klar muss machen. Weil, lasst euch eben, ich sage es immer wieder, lasst euch nicht täuschen durch alle die Details und die Konfusion, die Politiker jetzt extra und systematisch verbreiten. Was jetzt im Westen läuft, und wir reden nämlich nur noch um den Westen, es geht um den Westen vor allem. Wir haben einen riesen Kampf, wir haben einen giganten Kampf, der jetzt kommt, zwischen den Leuten, die der Meinung sind, Bürokratie weiss es besser, Bürokratie macht es gut, der Staat kann mit Regulierungen die Welt verbessern, die Welt sogar retten, wenn es ums Klima geht. Und auf der anderen Seite eine neue Kraft, die schon länger da ist, aber jetzt massiv verstärkt worden ist seit der Wahl von Donald Trump in Amerika. Und die andere Kraft ist der Meinung, und das ist kein Zufall, das ist Elon Musk, einer der erfolgreichsten Unternehmer von der ganzen Welt, wenn nicht von der Weltgeschichte, auf dieser Seite ist, die sind der Meinung, nein, Bürokratie macht uns arm, Bürokratie macht uns kaputt. Die Regulierungen machen die Wettbewerbsfähigkeit von ihren Ländern zur Sau. Und da ist es ganz wichtig, dass die Schweiz merkt, um was jetzt geht. Es geht um das. Auf welcher Seite sind wir eigentlich? Wollen wir auch den Deep State von Europa mitmachen? Und oder wollen wir jetzt uns lieber auf die Seite schlagen von den Leuten, die den Deep State wollen, zurückdrängen wie in Amerika oder zum Beispiel in Argentinien? Und da würde ich sagen, aus einer liberalen Sicht und auch wenn man unsere liberale DNA anschaut, ist es völlig klar, dass das natürlich der grosse Kampf ist, wo die Schweiz ganz eindeutig auf der richtigen Seite muss stehen und das kann nur auf der liberalen Seite sein.
Ja, und das finde ich auch, das muss man auch wirklich allen Liberalen im Land, allen Wirtschaftsverbänden, muss man da sein Stammbuch hineinschreiben. Du hast erwähnt, Economy Suisse jubelt. Die FDP, lustigerweise, Stellungnahme ist zurückhaltend. Interessant ist, die SP jubelt und tut dann mit einem kleinen Ort noch sagen, ja, aber der Lohnschutz, die beiden grossen Gewerkschaftsverbände, SGB und auch Unia und Travail Suisse, sagen, das ist zu wenig. Der Lohnschutz ist nicht garantiert. Ist noch lustig gewesen, vielleicht auch als Abschluss, oder? Alle die Probleme, die man nicht hat können lösen, so hat es der Ignazio Cassis gesagt, also zum Beispiel auch die Spesenregelung und so, alle die Probleme, die man außenpolitisch nicht können lösen, die müssen wir jetzt eben innenpolitisch lösen. Die Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern beim Staatssekretariat für Wirtschaft, die tut man noch weiter machen. Die macht man schon seit 5 Jahren im Übrigen, oder? Und kommt nie auf eine Lösung. Die laufen noch weiter und man wird dann in der Botschaft, also in der Vernehmlassungsvorlage, die im Sommer kommt, dann die Lösungen dort einbauen. Oder? Und zwar einfach, weil man mit der EU keine Lösung gefunden hat, müssen wir jetzt Zugeständnis machen im Inneren. Und da muss ich sagen, das ist einfach, da muss man doch eigentlich sagen, wenn man keine Lösung mit der EU findet, muss man doch ehrlich sein und sagen, ja gut, dann machen wir vielleicht kein Abkommen, oder?
Genau, und was eben einst betont werden soll, eigentlich hätten wir gar keinen Zeitdruck gehabt. Die EU hat den Zeitdruck aufgebaut, wobei wir gehört haben, das wird schon stimmen, dass das jetzt der Schweiz sogar fast eher geholfen hat. Ich würde gar nicht in Abrede stellen, dass wir durchaus ein paar Sachen rausgeholt haben, die gut sind, Konzessionen rausgeholt haben in einzelnen Abkommen, wollen das gar nicht vernötigen, können sogar mal jetzt etwas Positives noch sagen über die armen Diplomaten, die das haben müssen aushandeln, weil, und das ist der Punkt, das Mandat hat von Anfang an festgeschrieben, dass wir in den 2 wichtigen Fragen müssen nachgehen, weil der Bundesrat hat wollen nachgehen und das ist seit 2014 der Fall, seit der europhilste Bundesrat, den wir je gehabt haben, nämlich der Didier Burkhalter, uns in die Falle reingebracht hat mit der EU und akzeptiert hat die Dynamisierung und zweitens die Rolle vom Gerichtshof. Und das haben wir nicht mehr weggebracht. Seit die Verhandlungen angefangen haben, haben wir das nie mehr weggebracht. Der Bundesrat hat nie sich getraut, einfach den EU-Klartext zu übermitteln und zu sagen, hört mal, das ist eine rote Linie. Über das reden wir gar nicht. Fertig. Fertig. Schickt eure Armee, die ihr nicht habt. Schickt eure Bundeswehr, die keine Pistolen mehr hat. Hört doch mal auf. Hört mal auf, ein souveränes Land wie die Schweiz, wo euch so viel zu lieb tut, wo so ein guter Partner ist, so absolut ein auch zahlungskräftiger Partner ist, die ganze Zeit zu plagen. Das ist es nämlich. Eine riesen Grossmacht plagt uns die ganze Zeit. Und wir danken noch und sagen, ja, danke, Frau von der Leyen, dass Sie jetzt noch können auf Bern fliegen können. Ist übrigens das erste Mal, dass jetzt die EU mal überhaupt auf Bern gekommen ist. Die ganzen Verhandlungen, viel Runden, immer in Brüssel. Unsere Diplomaten haben immer müssen auf Brüssel kriechen, damit sie dort können Befehle entgegennehmen können. Auch das ist, zeigt, etwas stimmt nicht.
Vielleicht noch wegen Geld. Das interessiert sicher viele. Wie hoch die Kohäsionsbeiträge sind. Die sind im Moment, lässt man es noch so, 130 Millionen pro Jahr. Der grosse Unterschied ist aber, dass das Parlament nicht mehr darüber entscheiden kann. Also bis jetzt, und das hat das Parlament ja einmal gemacht, während einem halben Jahr, gesagt, wir zahlen es nicht, oder? Und jetzt ist es aber dann eine völkerrechtliche Verpflichtung. Dann 2030 bis 2036 sind es dann 350 Millionen pro Jahr. Und das ist an sich weniger, als wenn man würde, weißt, mit dem BIP von der EWR-Staaten das ausrechnen. Das habe ich einmal gemacht im letzten Februar. Da kommt man auf 600 Millionen. Warum ist es weniger? Weil wir ja nicht in Ganzen bin. Wir tun ja sektoriell beitreten, oder? Aber 2036 läuft das aus. Und ja, ich nehme nicht an, dass du dagegen wettest, wenn ich behaupte, dass dann der Beitrag sicher auf 600 Millionen aufsteigt.
Ja, und könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass die EU dann sagt, jetzt interessiert uns das nicht mehr, dass das sektorielle Abkommen sind, sondern alles, was den Binnenmarkt betrifft, gehört jetzt dazu und ihr müsst da alles mitmachen und dann kommen ganz viele andere Hässlichkeiten, die die EU beschlossen hat. Aber ich glaube grundsätzlich, und deshalb sind wir ein bisschen zuversichtlich, ich habe es vorher noch einmal angesprochen, und ich sage es auch deswegen, weil ich wirklich glaube, in Bern ist das noch nicht angekommen. Wir haben ab Januar eine neue Regierung in Amerika. Das wird den ganzen Westen verändern und es wird auch die EU verändern. Und ich bin absolut überzeugt, dass vielleicht in 5 oder 10 Jahren die EU eine ganz andere EU ist als heute. Vielleicht müssen wir mit denen gar nicht mehr verhandeln, wie sie so handlungsunfähig sind. Oder sie haben sich reformiert und gehen in die andere Richtung. Das kann durchaus sein. Wieso kann es nicht weitergehen, oder? Wenn man schaut, Deutschland und Frankreich, fast kein Wachstum, fast keine Regierung mehr. So geht es nicht weiter. Die EU wird sich verändern. Und deshalb, auch deshalb ist ja eigentlich völlig falsch, dass wir uns jetzt so hetzen lassen. Gott sei Dank haben wir einen politischen Prozess, der jetzt dazu wird führen, dass wir jetzt 4 Jahre lang wahrscheinlich uns werden mit dem Rahmenabkommen 2.0 oder den Rahmenabkommen 2.0 beschäftigen. Wir können auch sagen, bilaterale 3 ist falsch, wenn die Economy Suisse das behauptet. Frau von der Leyen hat dem widersprochen und sagt, es sei ein Neustart. Das ist nicht eine Fortsetzung vom bilateralen Weg. Stimmt so auch nicht. Gut, das war es von dem grossen Europatag. Es ist heute noch anders passiert, aber das tun wir jetzt nur ganz, ganz, ganz kurz schnell ansprechen. 2 grosse Ereignisse. Dominik, was ist das?
Ja, Puckbericht, 569 Seiten, wo ich, gebe es zu, nicht gelesen habe. Es ist gar nicht möglich, oder? Und einfach ganz kurz, Puck, die kritisiert eigentlich die Behörden. Die FINMA sei zu schwach gewesen, hätte zu viele Ausnahmen gewährt, der Credit Suisse. Der Ueli Maurer hat zu spät reagiert, er hat zu wenig den Bundesrat informiert. Wir wissen, also er hat das schon in anderen Interviews angetönt, er hat vor allem nicht den Bundesrat involviert, weil er Angst gehabt um ein Leak. Weil ein Leak bei diesem Thema hat dazu geführt, dass Credit Suisse gerade abgeschmiert wäre, oder? Und bei Corona wissen wir, wie das so zu und her gegangen ist im Bundesrat mit dem Alain Berset und seinem Peter Launer Informationschef. Darum habe ich ein Stück weit Verständnis, dass der Ueli Maurer da zurückhaltend war. Aber das wird auch kritisiert, ohne ihn selbstverständlich mit Namen zu nennen. Dann aber die Regulierung sei schwach gewesen und es brauche jetzt mehr Regulierung und mehr Kompetenzen. Und ich habe dann einfach die Frage gestellt, schaut, ihr kritisiert, dass Behörden und die Regulierung versagt haben. Warum haben die das Gefühl, dass mehr von dem, was nicht funktioniert hat, ausgerechnet beim nächsten Mal wieder funktioniert? Das ist einfach unlogisch, das erschließt sich mir nicht. Aber das ist wahrscheinlich der unglaubliche Glauben an den Staat und wir müssen uns gefasst machen. Man wird probieren, die UBS zu Boden zu regulieren. Ich verstehe, dass wir irgendwie eine Lösung haben müssen. Und es ist noch verrückt, die grosse Bank, wo die meisten Werte irgendwo in der Welt hat, wo auch irgendwelche komischen Regulatoren sind, wo vielleicht eben zugreifen, die Gefahr ist über die Credit Suisse. Das ist ein Problem. Aber mit jetzt einfach noch mehr Regulierung und noch mehr Behörden, noch mehr komische Sachen, da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran.
Also ich bin da auch eher auf der Seite der Skeptiker. Ich will noch weitergehen. Ich will sagen, hört überhaupt auf mit diesen Regulierungen, weil letztlich ist es doch klar, wenn die UBS untergeht, dann muss der Schweizer Staat eingreifen. Es gibt Leute, die der Meinung sind, nein, nein, die Bank soll unbedingt abwicklungsfähig werden, ohne dass der Staat etwas machen muss. Das halte ich erstens für unrealistisch und zweitens auch unnötig. Für was haben wir denn die Eidgenossenschaft? Für was haben wir denn den Staat, wo wir mit Zwangssteuern müssen finanzieren. Ich finde, eine Bank ist etwas Wichtiges, eine Grossbank ist sehr wichtig. Ich finde, ich habe gar nichts dagegen, wenn das die UBS wieder in Schwierigkeiten käme, dass der Staat dann da hilft. Er hat ja auch nach der Finanzkrise hat ja das eigentlich gut gemacht und die UBS hat deswegen auch überlebt. Was ist so schlimm? Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde das richtig dogmatisch, wenn man das Gefühl hat, der Staat darf auf keinen Fall da etwas machen. Finde ich vollkommen dogmatisch, finde ich völlig falsch. Und das Zweite ist, du hast es angetönt, die Regulierungen, die wir in der Schweiz machen, die sind schon lange nicht mehr so relevant, weil letztlich die UBS halt wirklich auf allen Finanzplätzen der Welt tätig ist und dort mit Regulatoren konfrontiert ist, die halt auch dann würden zugreifen, wenn die UBS in Schwierigkeiten kommt. Und auch deswegen ist es völlig naiv, wenn man das Gefühl hat, in Bern können wir da ein paar Regeln und Gesetze aufstellen und dann sagen die Amerikaner, da sind dann Gesetze da in Bern, das interessiert die Amerikaner nicht. Und von dem her sollte man da ein bisschen mehr Realismus zeigen. Jetzt kommt noch etwas Zweites, was uns freut. Wenigstens eine gute, sehr gute Nachricht. Dominik, was ist das?
Ja, der Bundesrat schickt jetzt tatsächlich noch vor Weihnachten, ist es Weihnachtsgeschenk, oder? Im Gegensatz zu den Handelsverträgen, schickt er eine Botschaft ans Parlament, wo das sogenannte Neubauverbot für AKWs streichen aus dem, ich bin nicht mehr sicher, Stromversorgungsgesetz, glaube ich, wenn ich es recht im Kopf habe. Das ist eine gute Nachricht. Und zwar ist es, ich meine, wir haben die Diskussion noch erst gehabt, in Bern einfach speziell mit dem Albert Rösti. Ich meine, er hat jetzt 2 Jahre alles gemacht, dass wir mehr Erneuerbare haben. Aber ob es lange wissen wir nicht. Und darum muss man institutionell, politisch letztlich Türen öffnen, dass es vielleicht irgendwann einmal ein neues, schönes oder zwei oder fünf schöne neue AKWs gibt.
Genau, und die legen wir euch alle unter den Weihnachtsbaum. Da könnt ihr die schönen AKWs anschauen, die ganzen Festtage. Wir wünschen euch allen ganz, ganz gute Festtage, schöne Weihnachten, ein gutes neues Jahr. Es kommen jetzt weiter Bern einfach Sendungen, die ganze Zeit über die Ferien, aber sie sind nicht mehr aktuell, sondern die haben wir jetzt schon aufgenommen oder zum Teil schon aufgenommen. Wir müssen ein paar aufnehmen, aber die kommen dann. Also von dem her werden wir die Aktualität wirklich nur im absoluten Notfall, aber natürlich, wir sind da, also wir gehen ja nicht auf Malediven, wir gehen nicht auf die Salomoninseln, sondern wir sind durchaus in der Schweiz. Also wenn etwas passiert, gibt es auf jeden Fall Bern einfach, da könnt ihr sicher sein, wenn etwas Wichtiges passiert auf der Welt oder in der Schweiz, sind wir immer da und werden euch aktuell informieren, aber sonst kommen Sendungen, die wir schon aufgenommen haben. Danke vielmals für die grosse Treue. Ganz, ganz viele Leute schreiben uns immer wieder, sprechen uns auf der Straße an, wenn sie eine Stimme erkennen von Dominik oder von mir und so weiter. Wir haben da wirklich eine sehr treue, begeisterte und schnell wachsende Fangemeinde. In dem Sinn, danke vielmals. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch allen, wie gesagt, ein gutes Neues. Das ist sehr wichtig und das ist es gewesen. Bern einfach an dem schwarzen Freitag, 20. Dezember 2024. Wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Ganz wichtig. Und zweitens, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, macht's gut.
Das war Bern einfach gewesen.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch